Kein Stress, ich gieße einfach vorm Mikrofon noch ein bisschen Rotwein nach.
Ehrlich gesagt lese ich gerade zwei Bücher. Das ist mein absoluter Favorit, Ferdinand von Schirach. Der schreibt ja eigentlich so Krimi, ja, Krimis.
Aber lass mich raten, der Titel hatte ich einfach schon bekommen.
Erstmal der Titel, natürlich, Kaffee und Zigaretten. Der ist schon sehr geil. Und der, ich habe es vor einem halben Jahr mit Marcel zusammen, waren wir im Antiquariat, habe ich das gefunden. Seitdem lese ich da immer mal so rein. Das Schöne ist halt, das sind so kurze Kapitel, mal eine halbe Seite, mal 8 Seiten. Aber du kannst halt immer aufhören und du kannst aber auch einfach verschlingen. Und das finde ich halt richtig geil. Das ist halt mein Ausgleichsbuch gerade, wenn ich zu viel über Architektur oder irgendwas nachdenke oder sowas. Und das ist genau das Gegenteil hier. Gernot Böhme, Atmosphäre, Essays zur neuen Ästhetik.
Aber kommen wir auch später darauf zurück. Weil eigentlich soll es ja heute an sich ums Thema Lesen gehen und ums Thema, ja, wie soll ich sagen, also Lesen und Denken würde ich mal in einen Zusammenhang stellen, aber auch so das Thema, wie verarbeitet man die Sachen und wie merkt man sich diese Sachen? Und zwar, fangen wir mal an mit der Frage, wie du eigentlich mit Büchern an sich umgehst. Also wie merkst du dir die Sachen da draus? Wie suchst du dir diese Bücher aus?
Ich habe immer beim Lesen einen unglaublich schnellen Denkprozess, dass ich schon beim Lesen anfange, mich in so Gedankengänge zu verlieren und dann ganz schnell irgendwann merke ich so, crazy, okay, ich muss nochmal 2 Seiten zurück und ich lese das nochmal, ja. Weil ich halt wirklich einfach Sachen durchgelesen habe und gar nicht mitbekommen habe. Aber das ist auch so, es fängt halt auch mit seinen 4 Thesen an und es ist halt direkt, es ist halt so schwer. Ja. Es ist halt nicht so, dass du das so durchliest.
Es ist nicht so, dass er die ans Ende stellt und man arbeitet sich so dahin, sondern er öffnet es damit.
Und du bist schon völlig überfordert und überladen und dann erklärt er das alles erst in Ruhe und hat das aber nur so, wenn es wirklich um Fachliteratur geht. Ja. Und wenn es um so, das lese ich hier, Kaffee und Zigaretten, lese ich auch super gerne im Bett abends, ne, total entspannt. Oder das, was ich hier, habe ich auch eins dabei, eine Frau, eine Wohnung, ein Roman. Fand ich auch einen super geilen Titel, habe ich auf der Straße gefunden. Das habe ich auch
immer abends total gerne. Sofort wörtlich auf der Straße?
Ja, im Karton.
Also und mich zu verschenken Karton.
Ja, und das hat mich wirklich, dieser Titel hat mich total angesprochen. Es ging im Endeffekt sehr wenig um eigentlich den Titel. Es ging schon um eine Frau, sehr prägnant.
Hatte die eine Wohnung?
Auch um eine Wohnung und einen Roman, aber nicht so, wie ich es mir hätte vorgestellt. Mhm. Aber das war halt, das war so ein absoluter Favorite von mir über Hochmut, über so, wenn es darum geht, wenn ich andere Gedankengänge als andere führe, was ab und zu vorkommt, um dann nicht hochmütig zu werden, sondern zu akzeptieren, dass alle Gedankengänge gleich gut sind.
Ja.
Und alle ihre Daseinsberechtigung haben, weil mir das doch ab und zu passiert.
Das ist ein Punkt, wo ich dachte, dass man da vielleicht erst viel später drauf kommt. Das finde ich interessant. Aber wie machst du das mit diesen Gedankengängen? Also du sagst, du hast ganz viele, aber schreibst du dann was auf? Also nur als Beispiel, ich habe hier den Steppenwolf vor mir liegen von Hermann Hesse. Also ich glaube, über Hesse reden wir später auch noch. Und hier hinten drin ist diese Zeichnung, die ich vorgestern Abend auch oben, als wir bei den Jungs in der WG waren, gemacht habe. Weil mir das irgendwie eingefallen ist in irgendeinem Gespräch und andere Sachen sind mir beim Lesen eingefallen und ich schreibe die einfach in dieses Buch rein. Also ich habe jetzt auch ein bisschen nicht so viel Wert darauf gelegt, dass ich dieses Buch jetzt pfleglich behandle. Aber liest du das dann und merkst du das und denkst dir so, okay, ich werde mich daran erinnern? Oder schreibst du dir das auf? Weil irgendwie habe ich oft die Sorge, dass diese Gedanken zwar schön, aber auch sehr flüchtig sind und man verliert die dann einfach auch zu schnell.
Erstmal, das ist eigentlich voll die schöne Ausgabe.
Ja.
Ne? Voll schön so weiß.
Die hatte noch so ein Plastikumband mit so einem Muster, das hat mir meine Oma geschenkt zu Weihnachten letztes Jahr, glaube ich. Und den habe ich natürlich direkt weggeschmissen. Einbände rückbauen, aber das an sich ist es eine ganz cleane Ausgabe. Meine Schwester hat auch eine sehr schöne Ausgabe. So eine alte, die ist mit so einem Lila und so einem ganz schlimmen Foto von Hermann Hesse. So, ich glaube, die auch so eine alte Suhrkamp-Ausgabe.
Ich habe die schrecklichste Ausgabe, die du dir je vorstellen kannst.
Auch vom Steppenwolf?
Auch vom Steppenwolf. Meine Eltern haben mir, ich komme gleich auf die Frage zurück,
ja.
Aber meine Eltern haben mir eine Version geschenkt. Also die hatten die übrig. Die haben sich die damals 1990 irgendwann geholt. Das waren seine 8 Bände, also seine 8 Teile. Mhm. Oder 7 und dann eins hat ja, glaube ich, 2 Teile, waren so nebeneinander und die waren alle in Marmoroptik, aber halt Papier. Das ist so schrecklich.
Das klingt nicht so schön.
Und dann in so koboldblauen Lettern stehen dann da unten so Siddhartha oder der Steppenwolf. Mhm. Und das ist so schlimm, aber ich bin trotzdem total dankbar, dass ich halt alle Bänder einfach so for free von meinen Eltern bekommen habe.
Ja, vor allem mein Vater ist ja Deutschlehrer. Und der hat zu Hause auch, also er ist großer Kafka-Fan gewesen und ich weiß gar nicht, ob Brecht oder ob er das immer nur als Scherz gesagt hat, um uns schon als 8-Jährige zu quälen. Aber jetzt nicht so wie so ein Professor. Auf jeden Fall, der hat auch das Hermann Hesse Gesamtwerk zu Hause. Aber Gott sei Dank eine schöne Ausgabe. Aber ich wollte trotzdem meine eigene haben, weil da war immer noch, ich glaube, Demian. Ist ja auch ein Buch von Hermann Hesse, das war auch immer noch mit dabei. Das aber das wollte dabei. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich will auch noch alles lesen. Ich habe auch gerade von Marcel Narziss und Goldmund da oder wie du meintest, Narziss und Gold, habe ich jetzt verstanden. Fand ich einen sehr guten Joke. Aber noch eine Zwischenfrage, die mir gerade eingefallen ist. Findest du es auch super nervig, wenn du ein richtig tolles Buch gefunden hast und es gibt keine schöne Ausgabe davon, egal wo du suchst, und du findest einfach keine Ausgabe, die irgendwie diesem Inhalt würdig ist, und es ist so lieblos mit so einem furchtbaren Cover und richtig schlimme Qualität, und man will sich dann fast nicht holen und will sich lieber das Scheißbuch holen, das aber schön eingebunden ist?
Ja, ja. Ich hatte das bei Kaffee und Zigaretten. Das Buch ist an sich super schön. Es ist schwarz, es hat einfach nur so ein weißes Rechteck auf dem Rücken, und da steht dann Ferdinand von Schirach, Kaffee und Zigaretten. Und das Bucheinband war zwar weiß, aber war mich total genervt, aber hinten drauf stand so eine unfassbar schöne Stelle über Zeit und Zeitlosigkeit, wie er von seiner Erinnerung spricht und dass Zeit nur Erinnerungen sind und sowas, also Vergangenheit nur Erinnerung ist. Und das war auch so ein Fall. Sofort Buchcover abgemacht, und gut, es war ein Secondhand-Buch, ne? Ansonsten, aber ich kann es total verstehen.
Ja, aber nochmal zurück zu der Frage, wie merkst du dir Sachen und wie gehst du mit den Gedankengängen um, die du beim Lesen hast?
Genau, also ich habe natürlich meine Sammlung mitgebracht, weil ich hatte zum Beispiel, also um das erstmal aufzuholen, den Steppenwolf habe ich nicht gelesen, ich habe den gehört als Hörbuch.
Von Hermann Hesse persönlich eingelesen, letztes Jahr exklusiv für Audible. Sollte eigentlich ein Witz sein.
Ich wollte gerade sagen, ich so, nein, das kann nicht sein, weil das habe ich nicht.
Ganz komisch veräppt. Aber ganz kurz, ich würde kurz das Setup erklären, wie wir hier sitzen. Und zwar, wir sitzen gerade in meinem Zimmer, dem sogenannten Wohnzimmer meiner WG. Und wir haben den Tisch in die Mitte geschoben, und ich habe Ruben gebeten, dass er einfach ein paar Bücher mitbringen soll. Egal ob Architektur oder nicht Architektur. Und wir arbeiten uns dann einfach mit so ein paar Idiotenfragen und ein paar Büchern und den Zusammenhängen arbeiten wir uns da durch. Und Ruben hat noch was mitgebracht.
Genau, nochmal um das aufzuholen, ich habe es gehört und nicht gelesen, und da kam ich dann auch so ein paar Punkte, weil ich immer anfange, Zitate, also Stellen aus Büchern, die ich extrem gut finde, schreibe ich erstmal in mein Handy, das ist immer erst das erste Medium, was ich dafür benutze, weil ich es immer bei mir habe, und schreibe das dann nachher nieder, und am Ende tippe ich das auf ein A4-Blatt, mittig, zentriert, mit der Schreibmaschine.
Was auch seine Zeit kosten kann übrigens.
Was weil unfassbar keine Zentrierfunktion. Es dauert wirklich lange, aber mittlerweile habe ich natürlich einen Dreh raus, wo, wie man das dann layoutet, schön. Aber ja, da sind echt geile Sachen bei rumgekommen. Ich habe noch nicht mal ansatzweise alle aufgeschrieben, weil es wirklich viel Zeit dauert, Zeit kostet. Aber mittlerweile 20 sind es bestimmt oder so.
Ja, und ist jetzt die Idee dahinter, weil ich mache das auch, ich hab hier so mein Skizzenbuch, und ich habe mich immer wieder jetzt dazu ermahnt, auch Sachen, die mir auffallen, aufzuschreiben, habe so eine Art Architektur-Tagebuch angefangen zu schreiben, wo ich, wenn ich lese, das habe ich einfach daneben liegen, und was mir einfällt, schreibe ich und rotze ich da einfach rein, weil das eigentlich genau die Idee von einem Skizzenbuch irgendwie ist. Aber bei dir ist es ja also der Ansatz, du machst ja eigentlich wie so ein kleines persönliches Manifest. Ich meine, irgendwann wirst du auch Sachen verwerfen, wer weiß, wie du in 10 Jahren
tue ich jetzt schon.
Über das Zitat von Daniel Liebeskind oder so oder Zaha Hadid oder so denkst.
Die gibt es nicht da drin.
Nee, aber du weißt, was ich meine, dann erläuterst du vielleicht nochmal ein bisschen.
Das sind halt unterschiedlich. Sie sind sogar aus Songs, sind da Stellen drin. Mhm. Faber ist natürlich auch was dabei. Zumthor natürlich ganz viel. Ich glaube, ich lese einfach mal 2, 3 vor. Ich habe sogar eins aus dem Steppenwolf.
Aus dem Vorwort? Ich glaube, ich weiß, welches kommt.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welche Stelle es war.
Aber diesmal vor, dann.
Relativ am Anfang. Es ist in seinem Zimmer, wo er Novalis liest. Die meisten Menschen wollen nicht eher schwimmen, als bis sie es können. Darauf hat dann der Steppenwolf gesagt: Ist das nicht witzig? Natürlich wollen sie nicht schwimmen. Sie sind ja für den Boden geboren, nicht fürs Wasser. Und natürlich wollen sie nicht denken. Sie sind ja für das Leben geschaffen, nicht fürs Denken. Ja, und wer denkt, wer das Denken zur Hauptsache macht, der kann es darin zwar weit bringen, aber er hat doch eben den Boden mit dem Wasser vertauscht, und einmal wird er saufen.
Ich finde es schön, dass du diese Stelle gerade vorliest. Ich hatte nämlich auf meinem Computer einen Gast-Account, und ich habe, mein Passwort ist aus diesem Satz gewählt. Und ich habe einen Teil von diesem Satz davor gesetzt, und die Ergänzung dieses Satzes ist das Passwort. Weil ich mir dachte, da kommt nie jemand drauf. Aber da ist mir eingefallen, ach nee, warte mal, ich habe ja von Ruben das Zitat überhaupt erst gefunden. Und was ich dazu erläutern wollte, also ich finde es erstmal ein sehr schönes Zitat, aber es ist aus dem Vorwort. Und zwar, Hermann Hesse hatte, also der Steppenwolf ist ja ein maßgeblich autobiografisches Buch. Und er hat das geschrieben in der Zeit, wo er bei einer Dame untergekommen ist, in einer Wohnung, die ähnlich dem des Steppenwolfes war, also das sind dann diese biografischen Bezüge, wo sein aktueller Wohnort mit dem der Figur, die er dann in der Geschichte erzählt, auch übereinstimmt. Und der Sohn dieser Frau, bei der er damals gewohnt hat, der hat in dem Vorwort zu dieser Veröffentlichung, weil Hermann Hesse hat anscheinend, nachdem er da gewohnt hat, ihm das Manuskript gegeben und hat gesagt, er könne damit machen, was er wolle. Ich weiß nicht, ob das nur eine Legende ist, auf jeden Fall ist es so in diesem Vorwort geschrieben. Und er erzählt dann eben, wie er Hermann Hesse irgendwann auf der Treppe trifft und Und Hermann Hesse ihm dann erklärt, warum er da gerade sitzt und was ihn gerade an dieser Szenerie, die er beobachtet, fasziniert. Und dann geht er mit ihm in seine Wohnung und sucht ein paar Zitate raus, die er vorliest. Das heißt, es ist eigentlich aus dem Vorwort vom Steppenwolf, wo Hermann Hesse Novalis zitiert. Also es ist ja eigentlich ganz woanders. Und dann liest er ihm diesen Satz vor. Aber es ist echt ein ganz, ganz tolles Zitat.
Ich finde, der hat mich eine Zeit lang extrem begleitet. Ich fand, das war so stark, weil mir ist es oft passiert, dass umso tiefer ich eingetaucht bin in so ein Buch, ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel habe, wo es am heftigsten passiert ist. Also bei Hermann, also beim Steppenwolf sowieso, weil da unglaubliche Gedankengänge einfach in mir ausgelöst wurden. Und sonst allgemein halt Architektur, was wir halt irgendwie im Studium irgendwie mitbekommen haben, ist so dieses extreme Nachdenken über Dinge. Mhm. Und dadurch ist mir irgendwann aufgefallen, ich habe mich so vertheoretisiert in vielen Dingen, dass einfach ich, wie es in dem Zitat steht, quasi am Ende irgendwie das Wasser mit dem Boden vertauscht habe und irgendwann mich verloren habe. Und deswegen hat mich das irgendwie auch ein Stück weit zurückgeholt. Deswegen hat mich das auch noch sehr persönlich sehr geprägt. Aber das war, als ich das damals gehört habe, ich war auch so. Dann habe ich mir
das. Ist es so ein Satz, der ist so ein bisschen auf eine Art entlarven, weil man sich so, oh, warte mal. Ja, stimmt vielleicht. Weil er meinte auch so, er sagt ja nicht, dass das Denken an sich jetzt irgendwie schlecht wäre. Aber er trennt es halt so ein bisschen von der Realität. Also man kann es im Denken an sich total weit bringen. Aber trotzdem hast du am Ende den Boden mit dem Wasser vertauscht.
Ja, er warnt. Er warnt, glaube ich, im Endeffekt nur. Ja, das finde ich so gut.
Spricht natürlich auch viel Schmerz raus, die jetzt auch so die Person Hermann Hesse betreffen. Also so blumenhaft, er manchmal schreibt, er war trotzdem auch ein hochdepressiver Schriftsteller, wo auch einfach sehr viel persönlicher Schmerz in diesem Buch steckt. Aber genau deshalb sind diese Zitate ja noch oft so hart und stark, weil die eben Hermann Hesse geprägt haben. So, wir sind jetzt Architekturstudenten, die seine Bücher lesen. So, wir sind ganz, ganz weit weg davon, das irgendwie gleich zu empfinden. Aber ich habe auch ein paar Fragen zu diesem Thema Denken aufgeschrieben. Also eine steht einfach nur unter der Frage so Theorie oder Praxis. Und vielleicht kann man die jetzt gerade da dranhängen, weil wie würdest du das dann einordnen? Weil mir macht ehrlich gesagt das Nachdenken und Lesen mehr Spaß auf eine gewisse Art als das Machen, weil beim Denken ist alles möglich. Du kannst dir alles ausdenken. Aber am Ende ist Architektur auch manchmal so von so viel Pragmatismus überschwemmt und durchsetzt, dass es auch gar nicht ohne die Praxis geht eigentlich. Ansonsten bleibst du halt nur Theoretiker und du kannst ein Haus halt nicht auf Wasser bauen.
Konkret die Frage dazu? Also
die eine Frage war für dich einfach so Theorie oder Praxis, so A- oder B-mäßig. Und das andere war, was bringt dir die Theorie? Oder was bringt dir das Denken? Weil das klang jetzt gerade sehr negativ, aber ich weiß auch, dass es auch ein ganz wichtiger Teil von dir, von mir oder auch von uns im Allgemeinen ist. Aber es ist von dir ja schon dann, also eine Leidenschaft wäre noch fast untertrieben eigentlich zu sagen.
Ja, ich glaube vor 2 Tagen haben wir ja auch mal kurz zusammengesessen. Da habe ich ja das angesprochen, das Thema, dass genau diese absolute Leidenschaft, in der ich mich total gerne verrenne teilweise oder so, schätze ich dich dann auch ein, wo du sagst, du machst 3 Stunden Zoom-Tour-Sessions oder sowas, wo sich einfach in einem Buch verlierst oder einfach nur in diesem Hörspiel. Da frage ich mich manchmal, wie viel bringt mir das hast du ja gerade schon angesprochen, für meine Auseinandersetzung mit einem Entwurf. Weil ich glaube, am Ende könnte das, also unterbewusst hilft mir das. Es hilft mir, unglaublich viel Haltung zu entwickeln, glaube ich, und auch zu finden. Aber ich glaube, wenn man so in den ersten Schritt geht von der Umsetzung des Entwurfs, denkt man darüber gar nicht nach. Das ist alles peripher. Das hat gar nicht, weißt du, das ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen wie, als würde man lernen unterbewusst und im Endeffekt irgendwie später irgendwann ist es halt einfach da. Ja. Dann weiß man, mittlerweile benutze ich das, aber es wird nie der Moment kommen, wo du denkst, ich benutze das jetzt mal. Das ist keine Entscheidung, das ist halt einfach, ich glaube, es formt dich halt in deiner Haltung und nicht in deiner, weiß ich nicht, es sind keine Regel oder keine Spielregeln oder so.
Manche Sachen kannst du ja schon wie eine Regel auslegen. Ich ergänze es mal kurz mit meinen Zitaten. Ich glaube, ich habe das sogar während der Arbeit gemacht, wenn meine Chefs zuhören. Ich habe das natürlich nicht während der Arbeit gemacht. Ich habe das natürlich in der Mittagspause gemacht. Und zwar, da habe ich nämlich auch über ganz viele Sachen nachgedacht, die mich so beschäftigen. Und dann habe ich angefangen aufzuschreiben, Grundsätze, die ich richtig finde. Weil ich mir dachte so, also ich muss doch mal irgendwie was festhalten, falls ich mal gar keine Ahnung habe, worauf man sich wieder berufen kann. Weil ganz viele Sachen formt man so in seinem Kopf. Und ich will mal kurz, du wirst auch ein paar Zitate davon wiedererkennen. Eine Veränderung des Althergebrachten ist nur dann zulässig, wenn sie eine Verbesserung bedeutet. Von wem ist es?
Vom Adolf Loos.
Sehr gut.
Aber das weiß ich nur, weil du es vor ein paar Tagen noch erzählt hattest. Wir hatten das ja schon mal.
Aber das
muss ich mir auch, muss ich mir mal schicken. Das ist echt ein guter, sehr guter.
Ich muss noch mal rausfinden, woher es genau ist. Ich kenne es von Professor Weber. Der hat es in irgendeiner Korrektur gesagt. Und es ist auch ein bisschen das, was wir auch schon in anderen Fächern gelernt haben. Und es ist, glaube ich, das Gegenteil von der Architekturerziehung, wie man es heute oft mitbekommt, so dieser Originalitätsanspruch. Aber wirklich, es ist doch viel wertvoller, sich auf die Grundlagen zu beziehen. Du schaust gerade etwas panisch auf deinen Laptop.
Ja, das ist gerade kurz ins Standby gegangen.
Okay, ja, aber die Aufnahme läuft normalerweise weiter. Aber ich fand das halt ganz wichtig, so dieses, okay, na klar, also wenn ich was habe, was gut ist, dann sollte ich es nur verändern, wenn ich es besser mache. Und ich habe auch schon Entwürfe gemacht, wo ich Sachen verändert habe, um der Veränderung willen, als Selbstzweck, und ich habe die Sache nicht verbessert.
Ja, oder wenn man, also ich kenne das, wenn man zu lange einfach damit sich einer Sache beschäftigt, dass man irgendwann selber zu selbstkritisch wird und unzufrieden. Das ist Marcel und mir jetzt im Projekt ESO gegangen. Wir waren am Ende, wir standen da und haben gedacht, ganz ehrlich, wir wollen das nicht mehr präsentieren. So. Und am Ende war es ein gutes Ergebnis, aber wir waren so beide, fuck. Und das war auch, da waren wir auch an dem Punkt, hätte es auch nur des Ändern willens oder nur der Unzufriedenheit willens, haben am Ende haben wir eigentlich die Kritik bekommen, die wir gar nicht gedacht hätten, die wir bekommen. Also es war halt so, müssen wir da jetzt überhaupt was dran ändern? Wieso sind wir eigentlich unzufrieden? Und wir haben es einfach, glaube ich, einfach zu lange angeguckt.
Ja, das ist schon ein Effekt, der sich immer einstellt, aber eine Sache, die hat, ich glaube, wir droppen halt so viele Namen und Referenzen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ich habe letztens ein Interview mit Olafur Eliasson gehört von der Zeit, und die haben ich glaube, ungelogen, dass er 100 verschiedene Künstler, Architekten, Musiker im Laufe dieses Interviews erwähnt hat, weil er eben so ultra referenziell arbeitet und denkt und immer darauf verweist, woher er was hat. Wo war ich jetzt? Jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren. Ich wollte auf irgendwas verweisen. Doch, genau, ich habe eine Dokumentation über den Filmkritiker und Intellektuellen Wolfgang M. Schmidt gesehen. Und der ist er wird ein paar Tage begleiten, er ist im Laufe dieser Dokumentation im Museum. Und dann reden sie auch über Künstler und Kunst, und hat er auch gemeint, also eigentlich ist der wirklich gescheiterte Künstler, der vor sich selbst gescheitert ist. Kurz gesagt, wenn du mit deiner eigenen Arbeit unzufrieden bist, ist das viel schlimmer, als wenn andere Leute mit deiner Arbeit unzufrieden sind. Wenn andere Leute unzufrieden sind, das kann einen richtig treffen natürlich. Aber wenn du selber unzufrieden bist, das kannst du dir auch selbst nicht gerade rücken, man kann das so ein bisschen, aber wenn du wirklich unzufrieden damit bist, das ist doch viel schlimmer, als wenn es jemand anders schlecht findet.
Aber dazu, ich will jetzt nicht einen Riesenbogen spannen, Adolf Loos hat auch mal gesagt über Kunst, Kunst ist Selbstdarstellung des Künstlers, Architektur ist gebaute Manifestation, ist nicht zitiert, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber wenn du als Architekt unzufrieden bist mit deiner Arbeit, aber mehrere Menschen, die das gebrauchen oder benutzen, zufrieden sind, hast du eigentlich deinen Job erfüllt, oder?
Ja, der Unterschied ist jetzt halt, dass ihr nur einen Entwurf für die Uni gemacht habt. Ich würde dir zustimmen, weil es ist irgendwann völlig egal, wer der Architekt ist. Das ist vielleicht auch eine Lektion, die man lernen muss. Aber ich würde mal wieder versuchen, ein bisschen zurück zum Thema Lesen und Denken zu kommen.
Darf ich noch ein Zitat vorlesen?
Ja, ich habe auch noch ein Zitat. Mal vorne, du liest eins vor und ich muss raten, von wem es ist, dann lese ich dir noch eins vor.
Du wirst es nicht erraten, aber...
Okay.
Raum und Gebrauch und deren Veränderung im Laufe der Zeit, das interessiert uns am Atmosphärischen. Nicht die platte Herstellung irgendeiner Raumstimmung, sondern die Komplexität des Gebrauchs der Architektur.
Von wem war das Buch hier?
Nein, das findest du da nicht. Das Buch habe ich nicht dabei. Das ist eine Buchempfehlung. Es heißt Atmosphären. Das ist von Christopher Luxinger. Ich finde es total geil. Das ist so das. Ist nochmal zusammengefasst, das, was wir in Zumthor immer viel gesucht haben. Fand ich ziemlich cool.
Oh ja, das ist schön. Das ist wirklich sehr nah an Zumthor dran. Aber einfach nochmal einen Satz hinten dran gehängt, der das nochmal ein bisschen differenziert. Ja,
auch mal wieder was Neues. Also
ja.
Nicht falsch verstehen, aber wir haben ja so viel Zumthor gelesen, dass du mittlerweile irgendwann so, du erkennst halt seine Aussagen in ganz vielen Dingen. Genau, und da ist einfach mal das gleiche Thema, aber mal anders ausgedrückt oder so. Ja, ne?
Dann rate doch mal, von wem folgendes Zitat ist. Kommst du im Leben nicht drauf. Make it typical, then it will become special.
Peter Zumthor?
Ja. Aber kanntest du nicht, oder? Aber es ist auch ein Zitat.
Auf Englisch, wundert mich.
Ja, er hat einen Vortrag gehalten. Ist jetzt ganz kurz, vielleicht eine paarminütige Abschweifung zum Thema Peter Zumthor. Und vielleicht können wir kurz in den Bogen spannen, weil ich sehe hier mindestens zwei Bücher von Peter Zumthor. Okay, beide auf meiner Seite des Tisches.
Aber ja, ich habe sie nicht mitgebracht, weil du sie eh hast.
Okay, dann reden wir gleich noch über ein paar Gemeinsamkeiten. Aber dieses Make it typical, then it will become special, dem liegt eigentlich so ein bisschen diese Besonderheit des Normalen zugrunde, was eigentlich so ein bisschen so eine Beobachtung oder so eine These ist, die ich jetzt so in den letzten zwei Semestern oder im letzten Jahr für mich so versuche, ein bisschen auszuarbeiten. Und er hat einen Vortrag gehalten über Präsenz. Und Präsenz ist eigentlich so die Weiterentwicklung vom Atmosphärenbegriff, weil Atmosphäre ist auch ein bisschen so, es geht immer viel um Ambiente und Stimmung, aber bei Präsenz geht es auch um so die körperliche Anwesenheit von Dingen. Und er hat versucht, in einem Vortrag mit 7 Punkten zu zerlegen, was Präsenz macht oder wie man das schafft, was das eigentlich ist. Das finde ich auch so schön, dass er in Atmosphären genau das versucht, eigentlich Räume zu nehmen und die zu zerlegen in die einzelnen Parameter und Arbeitsschritte, wenn man so will, wie man dann Räume besprechen kann, dass man eben nicht immer nur da war eine schöne Stimmung, da war eine schöne Atmosphäre und du redest nur über so ein Gedankenexperiment, aber also du kannst es schon irgendwie dekonstruieren in die einzelnen Raumparameter. Und er hat dann erzählt, dass er, als er in Italien an der Universität gelehrt hat, den Studenten die Aufgabe gegeben hat, eine Küche zu entwerfen. Und die beste Note hat der Student bekommen, der die typischste Küche gemacht hat. Und er hat gemeint, am Ende waren alle Küchen sehr besonders. Super Vortrag, den kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen. Ist auf Englisch, hat er irgendwo, ich glaube in Israel an der Universität gehalten, den Vortrag 7 Thesen zu Präsenz oder so ähnlich. Super, ganz einfach, ganz wenige Folien, ganz wenige Worte, weil er auch immer so schön langsam spricht, mit einfachen Worten. Fand ich sehr spannend, weil das ist eigentlich sowas wie eine Fortsetzung von seinen Büchern.
Ja, ich glaube, wir müssen zurück zum Thema. Ich hätte jetzt einfach 1000 Vorträge und alles, was ich nennen könnte. Aber das
ja, ich wollte eigentlich überlegen, ob wir jetzt den Bogen zu den 2 Büchern von Zumthor spannen können. Jetzt sehe ich aber, dass du gar keinen Peter Zumthor da liegen hast.
Ja, das liegt daran, dass ich seine ganze Monographie, die 5 Bände, nicht mitschleppen wollte.
Ah ja, stimmt.
Und von der Thermen Wiles habe ich jetzt das Buch bekommen. Von einer Freundin.
Really? Das ist wirklich selten, das Buch. Das ist auch inzwischen ziemlich teuer. Herr Weber erzählt bis heute, dass er irgendwann mal dieses Büchlein gekauft hat und das inzwischen teilweise, also eigentlich kriegst du es unter 100 Euro nicht mehr, das Buch. Weil halt auch wirklich die Konstruktionszeichnung, die Detailzeichnung, die komplette Technik wird da aufgearbeitet. Super. Okay, aber ganz kurz noch als kleiner Kommentar zum Abschluss, zum Abschnitt davor, warum ich Hermann Hesse auch noch mag. Und er schreibt ganz oft Texte und Gedichte und sind eigentlich nur Beobachtungen von ganz normalen Dingen. Und mit Hilfe dieser Bücher, das ist einfach so ein bisschen mein Zugang, normale Sachen zu verstehen und die Besonderheiten in ganz vielen Dingen zu entdecken und das dann eigentlich in meinen Entwurf umzusetzen. Also nicht eine besondere Idee für ein Theater zu entwerfen oder für ein Kino, sondern sich eigentlich das Kino genau anzuschauen, bis man merkt, was am Kino selbst besonders ist. Also dem nicht so eine Idee überzuschlippen, sondern aus dem eigentlichen Thema heraus die Idee zu entwickeln.
Gebrauch, oder?
Ja, genau, Gebrauch eigentlich. Aber eben, Gebrauch ist jetzt gleich gesagt, aber du musst ja trotzdem die Besonderheit da drin finden und irgendwie entdecken. Und wenn du halt selbst okay, ich bin im Kino, ich schaue mir halt einen Film an, aber es ist natürlich eigentlich viel, viel mehr. Und dann schaust du dir die Sachen an und setzt dich damit auseinander und irgendwann entdeckst du, was eigentlich, worum es wirklich, wirklich dabei geht sozusagen. Okay, soll ich einfach mal eine neue Frage stellen?
Wenn du noch was hast, kannst du wundervoll eine Story zu machen später.
Ja.
Wenn die Folge rauskommt, und dazu würde ich gern gerade mal einmal deinen Hermann Hesse fotografieren mit der Zeichnung.
Ich weiß, Alea, du hörst sie, das nicht, aber der Grundriss, der hier drin ist, der ist der Grundriss der Wohnung deiner Eltern. Falls du das nicht wusstest. Doch, ich habe noch eine einfache Frage zum Thema Lesen. Liest du ein Buch einmal oder mehrmals? Beziehungsweise wovon hängt es bei dir ab?
Ich lese Bücher, lese ich einmal. Es gibt keins, was ich mehrmals gelesen habe. Ich habe ein paar Fantasy-Bücher, Side Fact, gelesen und dann nochmal gehört, aber wenn es um Architektur geht, lese ich Bücher nur einmal, und wenn mir etwas besonders gut gefällt oder etwas bei mir besonders viel auslöst oder zum Nachdenken anregt, lese ich das nochmal. Dann suche ich mir mal raus, was so prägnant war, was es ausgelöst hat. Das schreibe ich auf und aus dem schreibe ich einen eigenen Text. Gelegentlich, also ich will jetzt noch nicht übertreiben, es sind 3 Texte, die ich dazu geschrieben habe bisher.
Ruben Kaspers, weltbekannter Architekturtheorie-Autor.
Absolut nicht. Genau, und dann verweise ich darauf zurück oder zitiere, und das ist meine, so nehme ich teilweise bestimmte Bereiche aus Büchern, die halt viele mir auslösen, und nehme die auf. Gerade auch, wir haben ja ein Literaturseminar gehabt, war es ähnliches Beispiel, da kam es genau zum Tragen, dass ich damals über Schönheit ging es nochmal genau, wusste, okay, das habe ich schon mal gelesen, und habe nochmal das Buch in die Hand genommen, habe nochmal gelesen, gerade bei hier Architekturdenken zum Tor, das ist ja auch alles so in so schöne Kapitel unterteilt, da weißt du genau, ich lese nochmal das Kapitel, das sind eben 6 Seiten oder so, also so lese ich dann Texte oder Buchabschnitte schon mehrmals, aber ich habe mir nie vorgenommen, so ein Buch nochmal zu lesen, also so von wegen, ich lese das nochmal, weil es so geil war. Ich weiß nicht, ich muss zugeben, es gibt ein Buch, also Steppenwolf ist für mich immer noch so komplex, dass ich mir vorstellen könnte, das in 5 Jahren nochmal zu lesen. Keine Frage.
Ich lese ihn gerade zum 4. Mal, weil so. Jedes Mal. Ich habe noch die Frage, wie viele Bücher hast du? Weil ich glaube, das hat auch einen Einfluss darauf.
25 oder so.
Okay, aber es ist auch wirklich nicht viel.
Es ist nicht so viel, nee. Ich lese auch, also ich bin ehrlich, ich habe bestimmt 5, 6 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Die kaufe ich mir einfach so, weil mir Leute die empfehlen oder weil ich die gerade im Secondhand für 3 € oder so.
Es ist aber auch geil, Bücher zu kaufen. Ja. Ich hab letztens wieder angefangen, so bin ich auch auf die Idee für die Folge gekommen. Diese Frage, ob man Bücher einmal oder mehrmals liest, hängt ja auch schon davon ab, wie viele Bücher man insgesamt besitzt, weil man, wenn du 1000 Bücher irgendwann hast oder noch mehr, das erschlägt dich ja auch. Also ich habe es einfach lieber so, ich habe eine kleine Bibliothek, die ich im Rotationsmodus quasi versuche zu lesen und ich lese auch nicht wirklich viel, also ich finde, ich lese auch viel zu wenig.
Also mir passiert ist, dass ich oft sehr auf einen Zug aufspringe, den ich gelesen habe im Buch und dann irgendwann die Gegenthese lese und merke,
gar nicht so einfach.
Gar nicht so einfach. Jetzt ist hier echt meine Haltung gefragt und das ist eigentlich das, was, glaube ich, uns am Ende ausmacht, wenn es mal so weit ist, dass wir wirklich, wo du gerade sagtest, genug wissen, um zu sagen, hier bin ich habe eine Haltung und dafür müssen wir viel mehr lesen. Also ich bin ganz ehrlich, man muss auch dazu sagen, wir ähneln uns ja sehr in unserem Buch, also zumindest in der theoretischen Buchauswahl. Ja. Wir empfehlen uns ja auch Bücher gegenseitig.
Wie zum Beispiel wir bedingen es
natürlich Architektur und Glück. Es ist wirklich ein geiles Buch, gerade weil es nicht so von irgendwo hergeholt ist, sondern so aus dem Kern der Gesellschaft, aus den Dingen, die da sind, aus den Gebrauchs und immer verglichen und alles.
Ja.
Und dann natürlich Zum Tor immer dabei. Aber ich muss auch zugeben, also Architektur Denken ist auch bisher mein absoluter Klassiker. Also ich habe es noch nie gelesen. Ich habe es noch nie gelesen und gedacht, ich bräuchte es nicht oder so.
Ja, nee.
Es ist so easy zu lesen, gut und nicht verkompliziert, nicht vertheoretisiert. Das ist schon geil.
Das finde ich auch ein absolutes Qualitätsmerkmal von Zumthors Sprache, dass er es schafft, mit einer Sprache, die nie den Eindruck erweckt, dass sie sich irgendwie so intellektuell anbiedern will, schafft, extrem komplexe Sachen zu sagen. Aber das finde ich ist eigentlich immer die Besonderheit, wenn du mit einfachen Worten schöne Sachen sagst, als wenn du es so ultra aufbauen musst. Das schätze ich sehr daran. Und der Adon hat sich meine Zeit lang darüber lustig gemacht, aber ich meinte wirklich so, ich habe mal angefangen, das Buch zu lesen und wollte so die wichtigen Stellen unterstreichen. Und irgendwann dachte ich, das hat keinen Sinn, es würde mehr Sinn ergeben, die Sachen zu unterstreichen, die nicht wichtig sind, weil das viel weniger wäre. Weil es auch wirklich so komprimiert ist, das kannst du ja auch in 2 Stunden durchlesen, das Buch. Ich habe noch eine Frage dazu zum Thema Denken, die hat ja vorhin auch ganz gut gepasst. Und zwar, glaubst du, dass du die wichtigsten Dinge gelernt hast, als du alleine warst oder als du in der Gruppe warst oder in der Vorlesung warst? Weil natürlich kriegt man ganz, ganz viele wichtige Sachen in der Vorlesung vorgelesen, aber hast du da auch wirklich so die wichtigsten Erkenntnisse oder so, wo du Sachen verstehst, also Sachen wirklich verstehen?
Alleine. Ich glaube, die tiefsten Gedankengänge finde ich alleine. Und ich schaffe es auch alleine, an Orte zu kommen in meinen Gedanken, die ich gar nicht schaffe zu erreichen in der Kommunikation mit der Gruppe. Sehr gerne.
Kurz als Erläuterung, ich gieße Ruben kurz noch Wein nach. Oh, wir haben gar nicht erwähnt, was wir trinken, wir Banausen. Wir haben vorhin angestoßen extra noch, gar nicht erklärt, was wir trinken. Willst du es kurz nachholen, weil du mehr Plan hast?
Achso, ja, wir trinken heute ein
Primitivo. Primitivo, weil wir fanden, der Name passt schon mal zu uns.
Primitivo, ich krieg's nicht hin.
Oh Gott, vielleicht solltest du das Glas nicht noch
Primitivo trinken. Di Manduria aus Apulien. Das war jetzt schon rot, ist, trocken, ja, schwer,
lecker.
Weich.
Lecker. Jetzt habe ich dich in einen total schönen Gedankengang unterbrochen, Entschuldigung.
Alles gut. Also ich verliere mich alleine in tiefen Gedanken, die ich gar nicht erreiche in der Kommunikation mit der Gruppe. Mir passiert es oft, dass ich Dinge dann irgendwann merke und denke, ach, das hattest du doch schon mal in der Vorlesung, das schon. Mhm. Aber ich habe noch nie in der Vorlesung gesessen und gedacht, ich hätte jetzt einen erleuchtenden Gedanken. Ich glaube auch nicht, dass die so ausgelegt gewesen sind. Der Georg Ebbing hat uns ja immer nur die Chance gegeben, uns zu informieren. Der hat uns immer die Basics gelehrt, aber er hat uns immer ans Herz gelegt, selber zu lesen und selber sich auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch, dass das der effektivste Weg im Nachhinein ist und sich im Nachhinein drüber auszutauschen. Ich glaube, wenn wir beide das gleiche Buch gelesen haben und uns dann unterhalten, ist das was ganz anderes, als würden wir uns immer so Abschnitt für Abschnitt unterhalten. Dann würden wir überhaupt nicht zum Ziel kommen.
Ja.
Keineswegs.
Was glaubst du, was hat bei dir die Lust zum Lesen in der Architektur losgetreten? Weil, sind wir mal ehrlich, die meisten interessiert es nicht. Oder hat zumindest bei uns im Studium die wenigsten sind in der Bibliothek gewesen und haben sich mal ein Buch ausgeliehen. Und wenn sie da waren, ging es vor allem um Referenzprojekte.
Ich glaube, die Verschrobenheit der Theorieprofessoren. Mhm. Ich habe das echt gern gehabt, dass die so, gerade auch als man dann erfahren hat, dass unser Theorieprofessor zu Hause einen Swimmingpool mit Büchern hat, da war es bei mir vorbei. Also es war so, ich habe es mir vorgestellt, wie er dann da sitzt auf seinem kleinen Tisch, eine Kerze, ein Glas Wein und er liest so seine Bücher. Also so, ich glaube, es ist im Endeffekt so diese diese Leidenschaft, die auf uns weitergegeben wurde. Das war es, glaube ich, was es ausgelegt hat. Gar kein spezielles Buch oder so. Und, glaube ich, der Bezug zum eigenen Entwurf, konzeptionelles Entwerfen. Ich glaube, das zwei gehört irgendwie zusammen für mich.
Ich könnte es bei mir jetzt vielleicht auch gar nicht so konkret. Also doch, Architekturtheorie 1. Wir hatten damals den Professor Schlupkotten, der spricht da von Haus Müller zum Beispiel, von Loos. Und es hört sich an, als würde er über ein riesen Kunstwerk sprechen. Und es ist es natürlich auch, weil das ist ja unsere Form von Kunst, mit der wir uns auseinandersetzen. Und ich bin dann wirklich im ersten Semester in die Bib, nachdem er gesagt hat, lesen Sie mal das Buch Transparenz von Colin Rowe. Aber auf jeden Fall hat mich diese Begeisterung von Professor Schlupkotten so mitgenommen, dass ich in die Bibliothek gegangen bin und mir dieses Buch reingehämmert habe, einfach nur, um für mich zu sagen, ich habe dieses Ding jetzt gelesen, auch wenn ich im Endeffekt so wenig davon verstanden habe. Und irgendwann hat Professor Ebbing bei irgendeinem Haus, hat er gemeint, oft wird mit Transparenz in der Architektur auch gemeint, dass man eigentlich nicht wortwörtliche Transparenz herstellt, sondern eine Überlagerung von Schichten. Und ich saß so da und dachte, okay,
das war ein Buch, ja.
Das habe ich verstanden. Und danach habe ich dann versucht, mich da so reinzuarbeiten. Wer weiß, wie viele Bücher ich schon in der Hand hatte, von denen ich auch gar nichts verstanden habe. Oder die auch, es gibt auch ganz viele Bücher, die kann ich einfach nicht lesen. Also es gibt auch, weiß nicht, Bücher, die fängst du an und die sind so verkopft, dass ich gar nicht verstehe, was es eigentlich damit auf sich hat. Deshalb mag ich ja zum Beispiel Glück und Architektur zum Tor.
Ich glaube auch, Transparenz von Colin Rowe hat so am Ende nur einen Ertrag. Und cool, man muss dazu sagen, es ist kein dickes Buch.
Ja, das ist eigentlich eher so ein Essay.
Genau, aber es ist auch im Endeffekt, ist genau das, was du gerade sagtest, ist auch der Kern des Buchs. Transparenz ist nicht wirklich Transparenz, sondern ist Überlagerung von Schichten. Und ich glaube, das war, warum es mich nicht so gecatcht hat, war, weil mich halt eine Vielschichtigkeit, eine Transparenz in anderen Büchern auf jeden Fall mehr interessiert. Wenn ich zum Beispiel Glück und Architektur, gut, im Endeffekt kann man auch sagen, es behandelt eigentlich nur Glück in der Architektur, aber es ist so vielschichtig.
Gar nicht, finde ich. Das ist gar nicht die Kernthese.
Ja, aber es ist so vielschichtig. Also man kann sich so darin verlieren und das konnte ich in Transparenz nicht. Am Ende kam ich zu einem Schluss. Und das tue ich bei
Architektur. Und der Schluss Architektur war, dass es voll viel Arbeit war, dieses Buch durchzuackern.
Und bei Architektur Denken von Zumthor ist zum Beispiel auch, das ist entspanntes Lesen, aber du hast eine Bandbreite an Wissen und dann auch Theorien, die vielleicht auch am Ende zu einer Haltung führen,
ja.
Aber es ist einfach unglaublich viel Information.
Ja. Du hast gerade auch ein anderes Buch in die Hand genommen, willst du dich kurz dazu äußern, was du danach hast?
Ja, und zwar, weil du gerade sagtest, ein gutes Einstiegsbuch wäre doch vielleicht, das war es bei mir, das war von Oskar Niemeyer, Wir müssen die Welt verändern.
Ich habe es bis heute nicht gelesen.
Ich habe es gelesen und ich kann auf heute sagen, es findet sich wenig bis gar nichts in meiner Haltung wieder, die ich heute vertrete. Aber dennoch war das mein Einstiegsbuch, weil es sich so unglaublich leicht lesen lässt. Also liest du wirklich in einer Stunde, in ein, zwei Stunden durch. Es sind super schöne Skizzen bei. Und es geht einfach nur über Oskar Niemeyer, wie er in Brasilia, der hat ja in Brasilien gewirkt, Architektur gemacht hat. Und der hat ja auch ganz Brasilia geplant, die Hauptstadt. Und
er hat
einfach nur so eine.
Warte, ganz kurz zur Korrektur, hat die öffentlichen Gebäude entworfen. Die eigentliche Stadtplanung ist nicht von ihm.
Okay,
muss man dazu erwähnen.
Okay. Auf jeden Fall ist das so, es ist ein kleines, super cutes Buch und am Ende war es eigentlich nur mein erstes Buch über Architektur. Und es war so der Einstieg. Und das war, glaube ich, das einzig Wichtige für mich an diesem Buch, weil im Endeffekt geht es nur über sein Leben, was spannend war. Der Typ ist 104 geworden.
Ja.
Das ist mir ein Rätsel für jemanden, der so viel arbeitet. Aber
der war an seinem letzten Tag, wo er noch gelebt hat, war er im Atelier.
Ja, ja, das steht auch im Buch.
Ja. Stark.
Also es ist ein super Buch, was man mal eben so durchliest und es halt den Weg zur Architekturtheorie finden kann.
Herr Hoger, der Dozent, hat uns auch nochmal Oskar Niemeyer ans Herz gelegt und noch, dass wir uns auch mal Interviews mit ihm reinziehen, weil er meinte so, was für ein Typ. Und dann habe ich mich mal nochmal explizit mit ihm auseinandergesetzt, wobei ich bis heute auch sagen muss, ich kann von der Haltung ganz, ganz wenig teilen. Da spricht einfach so eine Freigeistigkeit raus und auch Oskar Niemeyer ist ja auch so der Meister der leichten Skizze. Das ist ja auch fantastisch, wie er das macht.
Wenig Striche.
Also niemand macht mit weniger Strichen, glaube ich, Architektur. Ich habe manchmal auch das Gefühl, der ist dann auch nach dieser Zeichnung ist er dann fertig. So, um den Rest kümmern sich dann die Leute, die er hat. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schönes Einstiegsbuch, weil es eben erstmal um eher so eine Motivation und so ein Gefühl für Architektur geht. Und natürlich kann man es sich besser über so ein Buch holen, wo dann auch jemand mit diesem Pathos eben schreibt, als wenn du dir Transparenz als erstes Buch reinschraubst.
Ich habe mal eine Frage.
Ja, ich habe auch noch eine letzte.
Ja, ich habe noch eine. Geht es dir manchmal so, dass du eine Affinität zum Nerdigen hast? So, dass du wirklich denkst, nee, pass auf, nicht nur, es ist schon alles sehr nerdig, aber
ich wollte gerade sagen, also
dass du wirklich denkst so, oh, das ist so nerdig, das gefällt mir. Also so, da habe ich Bock drauf.
Ja, es gibt auch manchmal so Sachen, oder das wollte ich dich noch fragen, es gibt auch manchmal so Gedanken, die sind so nerdig, dass man sich fast schon verschämt.
Ja, genau.
Und dass man sich das in bestimmten Gruppen auch gar nicht traut zu sagen. Deshalb ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns regelmäßig sehen, dass man das mal ab und zu so rauslassen kann.
Manchmal auch so ein bisschen so dieses, ich stelle fest, dass manchmal Gedankengänge einfach zu verkopft sind.
Ja.
Und dann frage ich mich manchmal, mit welcher Relevanz ich das hier vertreten kann. Mhm. Ob ich wirklich, also ob es das wirklich Not tut oder, also ich glaube trotzdem, dass das Denken darüber, also das Nachdenken darüber unglaublich wichtig ist. Aber manchmal frage ich mich, wie weit ist die Konversation darüber wichtig, dass ich zum Beispiel jetzt mit euch kann ich drüber reden, das ist alles easy, aber wir sind auch von einem Berufsfeld. Aber wenn es interdisziplinär wird, frage ich mich manchmal, inwieweit hat das noch Relevanz? So verkopft doch, über irgendwas nachzudenken.
Doch, das ist ganz wichtig. Es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass alles, was du denkst und dir überlegst, sehr ernst nimmst. Und das heißt nicht, dass du es für richtig befinden musst per se, das wäre sehr unreflektiert. Aber wer, wenn nicht du, nimmt das ernst? Und was glaubst du, was für geile Typen, diese ganzen Architekten, was glaubst du eigentlich, wie Jacques Herzog mit 22 war? Was glaubst du, was für ein abgefuckter Nerd das war? Was glaubst du eigentlich, wie Jean Nouvel in seinem Studium war? Oder so als junger, das extremste Beispiel meiner Meinung nach, Rem Koolhaas. Ich glaube, kein Mensch hat sich intellektuell so hart die Kante gegeben wie Rem Koolhaas. Ich kann auch mit ganz vielen seiner Arbeiten, glaube ich, deshalb nichts anfangen, weil sie mir einen Schritt zu weit sind, weil denen die Ursprünglichkeit und das Essentielle fehlt. Hochintellektueller Typ, extrem schlau, wichtige Persönlichkeit für die Architektur. Und natürlich ist es wichtig, dass du diese Sachen ernst nimmst. Und der Punkt, an dem du eigentlich dann bist und sagst, boah, das ist gerade so ultranerdig, halt's fest und nimm's ernst für dich. Weil genau das ist dein Kompetenzkreis, das ist das Thema, womit du arbeitest. Kannst du dir vorstellen, mal selbst ein Buch zu schreiben?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt schon am Sammeln, Schreiben. Ich schreibe unglaublich viele Gedichte mit absoluter Leidenschaft. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Ich habe mal Freunde gefragt, was sie dazu denken. Sie meinten, es wäre ganz cool, aber du hast mich ja im Vorhinein ganz kurz diese Frage schon mal erahnen lassen. Und daher habe ich genau diese zwei Bücher mitgebracht. Einmal Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach. Mhm. Kein Scheiß, wenn ihr Bock habt, ein bisschen über Gesellschaft und euch selber nachzudenken. Holt euch dieses Buch.
Auf gar keinen Fall. Oh, es klingt voll anstrengend, Ruben, ganz im Ernst.
Doch, es ist so, so cool. Und natürlich noch von Hermann Hesse eine Kleinigkeit mitgebracht. Hermann Hesse, Lektüren für Minuten. Gedanken aus seinen Büchern und Briefen. Nein, es sind einfach immer unglaublich kurze Abschnitte von Gedankengängen, die er so hat. Das ist so die Art Buch, wie ich es mir vorstellen kann. Eher wie Ferdinand von Schirach, nicht wie Hesse. Natürlich mit der Geistigkeit von Hesse. Gar nicht hochgegriffen. Nee, aber vielleicht so eine Fragmentierung meiner Gedanken, das finde ich spannend. Weil ich schreibe momentan meine Gedanken alle auf. Aber ich kann dir nicht sagen, ob daraus mal ein flüssiges Buch werden könnte. Ja. Das glaube ich nicht.
Das heißt, du bist erstmal am Sammeln, bis du weißt, ob sich vielleicht irgendwann aus dem Flickenteppich irgendwann ein Teppich zusammensetzt.
Ja, so, ja, eigentlich ganz gut beschrieben.
Ja, ja, ich bin ja selber gut mit Wörtern.
Teppichflicker.
Ja, ich arbeite seit Jahren selbst an einem Teppich. Okay, aber weißt du schon, ob es dann primär schon um Architektur gehen würde oder wäre es eher so eine. Verstehst du, es muss ja schon ein Konzept geben.
Absolut, also, absolut.
Deine Gedanken aufschreiben ist wichtig, aber das ist dann halt für dich. Der Mehrwert muss ja dann irgendwie schon erzielt werden. Genauso wie wir jetzt eigentlich quasi normal miteinander reden über Sachen, die uns interessieren. Aber wir versuchen uns schon genug Mühe zu geben, dass es irgendwie noch ein Gespräch ist, das zumindest irgendwie halbwegs für andere Menschen noch hörbar ist. Hoffentlich. Bitte hört uns weiterhin.
Würdest du mal ein Buch schreiben wollen?
Sag eine Frage, Ruben. Also ich will jetzt auch sagen, wir fangen
jetzt an. Bin ich selbst drauf gekommen.
Gar nicht schlecht. Wollen wir einfach jetzt so anfangen, so langsam die Folge so ein bisschen zu beenden und so ein bisschen locker werden. Aber wir lassen das Mikro einfach noch kurz an.
Vielleicht kriegen wir noch einen glorreichen Moment, ja.
Ja, doch, ich hätte natürlich auch total Lust, ein Buch zu schreiben. Das Einzige, was ich halt gerade noch suche, ich habe schon den Anspruch, irgendwie eine Lücke zu finden von etwas, was noch niemand geschrieben hat, aber was trotzdem halt sehr wichtig ist. Also es ist, glaube ich, gar nicht schwer, eine Lücke zu finden. Du kannst auch einfach eine Lücke erfinden. Aber ich mache mir doch absolut keinen Stress. Also es ist einfach ein Wunsch, den ich habe.
Aber würde ich mich mal nochmal deine Haltung interessieren, Joe Fix Podcast, für wen machen wir das?
Ein bisschen für alle. Das Ziel wäre auf gar keinen Fall, dass wir jedes Mal gleich wirken, dass irgendwann alle denken, oh, das sind irgendwelche verruchten Typen und die sitzen in dem Zimmer und die rauchen alle schachtelweise Zigaretten und tippen alles auf einer Schreibmaschine ab, hören Schallplatten, lesen Bücher und fahren mit der Kutsche zur Arbeit. Das ist ja gar nicht das Ziel, sondern irgendwann so das Ziel, okay, also die haben anscheinend irgendwie ein Faible für Theorie und schweifen auch gerne mal in Gesprächen über Peter Zumthor ab und schauen sich noch einen Jacques-Herzog-Vortrag an. Und die anderen, die sind einfach gesettet im Leben und setzen sich mit dem Bauen von Architektur auseinander und mit dem Handwerk und wie ich ein Stück Holz kleiner kriege und ein Stück Beton gegossen kriege. Das ist ja genauso wichtig.
Das war ein richtig guter Trailer eigentlich. war wirklich gut. Wirklich einfach nur dieses, das wäre ein übergeiler Trailer.
Ja, das Mikrofon ist auch an, oder?
Ja.
Ja, dann schneide ich das halt raus und lade
das
halt
als Trailer. Guck das hoch. Mal, das wäre übergeil.
Ja, okay, kann ich machen. Okay, wollen wir die Folge mal beenden?
Ja, das machen wir auch.